Guten Morgen, auch von mir. Ich freue mich, dass ich hier bei euch sein kann. Okay. Dass ich heute Morgen hier sein kann, um diesen Gottesdienst mit euch zu feiern, aber auch eben dieses Thema, nah am Herzen Gottes. Das ist ja so ein Thema, was vielleicht ein weniger bewegt. Man sagt so, okay, was soll das? Man weiß das über ihn, aber so, wenn man selber anfängt nachzudenken, was in seinem eigenen Herzen ist. Und das dann vergleicht ja mit dem, was das Herz Gottes ist, da merkt man vielleicht einen Unterschied oder da merkt man vielleicht etwas Besonderes ja, an Gott oder wie er ist, so wie es er heißt. Eine gute Nachricht ist ja nur gut auf dem Hintergrund einer schlechten Nachricht. Sonst kennst du ja überhaupt nicht den Unterschied, was gut ist ja, oder was schlecht ist. Noch ein paar Worte zu mir. Ich bin in Lettland geboren. Mussten als Flüchtling Lettland verlassen. 1979 als 8-Jähriger bin ich mit meiner Familie nach Westdeutschland gekommen, bin hier aufgewachsen. Dankeschön. Bin hier aufgewachsen und dann habe mich zu Jesus bekehrt im Alter von 15, habe Theologie studiert, war Gemeindegründer hier in Berlin ja, für 17 Jahre und dann seit 2 Jahren unterwegs als Evangelist. Meine Frau Sophie und ich, wir haben uns gedacht, es ist gut, wenn man sich auf etwas spezialisiert und man in etwas Gutes. Also haben wir gesagt, wir werden nur Mädchen haben. Also wir haben 4 Töchter. Die älteste, Lina, ist mit mir heute auch anwesend. Unterschied zwischen mir und meinen Töchtern liegt darin, und da drückt sich vielleicht einfach auch das, was in meinem Herzen ist. Ich muss euch bekennen, dass ich Schule nie gemocht habe. Die Schule hat mir den Schrecken einjagen können, wie sonst was. Ich habe echt versucht als Kind, früher mal gab es ja die Quecksilberthermometer, wirklich früh morgens, bevor meine Eltern ins Zimmer gekommen sind, irgendwie mit den Fingern aufzuwärmen oder einen Heizkörper zu legen, sodass die Temperatur ausschlägt und dass die Eltern sagen, oh, du bist ja krank, du brauchst nicht zur Schule. Solche Sachen. Ich verstehe meine Kinder nicht, weil meine Kinder sich auf die Schule freuen. Es muss was mit Sophia zu tun haben oder vielleicht, dass es Mädchen sind. Ich bin da total anders. Eine Schule hat mir immer Angst einjagen können. Es ist nicht so, dass ich ein schlechter Schüler gewesen wäre. Es ist nicht so, dass das vielleicht der Grund gewesen wäre. Aber so, was mein Herzen ausgemacht hat, war immer diese Furcht davor, vor etwas, was kommt. Vielleicht vor der Herausforderung, vielleicht vor dem, was ich nicht überschauen kann. Ich habe keine Ahnung, was werden sie wieder fragen. Ich werde mich wieder beweisen müssen. Irgendwas an dem ganzen Gedanken oder an dem ganzen System Schule hat mir Angst gemacht. Ich kann mich daran erinnern, als meine Eltern mich 1990 zur Freien Theologischen Akademie in Gießen gefahren haben. Ja, unser kleiner Bulli war vollgepackt mit meinen Sachen, wir fahren dahin und irgendwo um Siegen rum auf der Autobahn 45, boah, habe ich gebetet. Ich habe echt gesagt, Jesus, wenn eine Brücke stürzt ein oder Superstau, irgendwas und wir müssen umdrehen, müssen zurück nach Münster fahren, boah, ich wäre sowas von dafür, ich würde echt ja dazu sagen. Das ist so etwas, wo ich bin. Geändert hat sich das erst, als ich in die USA gegangen bin, um dort zu studieren. Und ich war sogar so ein kluges Kerlchen. In der 12. Klasse habe ich Englisch abgewählt, weil ich mir gesagt habe, besser, ich werde Englisch wahrscheinlich für den Rest meines Lebens nicht mehr gebrauchen müssen. Also wieso soll ich das weitermachen? Abgewählt. Und dann nach Studium an der FDA in meinem letzten Semester wurde ich eingeladen, nach Dallas, Texas zu gehen. Da habe ich auch gestaunt über Gottes Humor. Und da war wieder so, dass ich mir überlegt habe, okay, wie wird das jetzt dort sein, diese neue Herausforderung? Was macht es mit meinem Herzen? Und da habe ich gestaunt, als ich im Römerbrief gelesen habe, wie Paulus, wenn er an die Römer schreibt und sagt, ich will zu euch hin, ich will euch besuchen, dass er voller Zuversicht schreibt. Er hat die Leute ja noch nie gesehen. Er hat die Stadt noch nicht getroffen. Damals war es so, dass Rom einfach nur die Stadt genannt wurde. Hier auf Latein, Urbs. Einfach nur die Stadt, weil es gab nur die eine Stadt im Römischen Reich. Und das war Rom. Und er fährt dort und er will dorthin fahren und er schreibt voller Zuversicht und ich werde auch unter euch Frucht wirken. Und bevor ich in die USA gegangen bin, habe ich mir überlegt, wie kann er so mutig sein? Wie kann er so zuversichtlich sein? dass er erwartet, dass Gott ihn dort gebrauchen wird, in einer Stadt, die er nicht kennt, in einer Stadt, in der er noch nie da gewesen ist, in einer Stadt, die riesig ist. Und das hat zum ersten Mal angefangen, mein Herz zu verändern. Denn mein Herz ist so, ich muss euch auch etwas sagen, wenn ich zum Beispiel, wenn mir jemand vorher gesagt hätte, jetzt ist 11.37 Uhr, wenn mir jemand gesagt hätte, um 11.42 Uhr wirst du am Sonntag, den 23. September, so verprügelt werden in der Billy Wilder Promenade 4, dass deine Frau dich nicht wiedererkennen wird, wenn du wieder nach Hause gehst oder sie dich im Franklin Klinikum besucht. Leute, ich würde sagen, schön und gut, ich kenne ein paar Leute von euch, aber ich tauche hier nicht auf. Ja, ich mache einen Bogen drum um Billy Wilder Promenade und sage, es gibt auch noch andere schöne Gemeinden. Ich wäre nicht, wenn ich gewusst hätte, dass mich jemand so verprügeln würde, dass mich meine Kinder und meine Frau mich nicht erkennen würde, ich wäre nicht gekommen. Heute ist der Predigttext aus dem Lukas-Evangelium. Es ist ein Predigttext, den ihr kennt, weil es mit dem es hat mit dem Palmsonntag zu tun, eine Woche vor Ostern. Und dieser Predigttext zeigt auf, was im Herzen Jesu, was das Herz Jesu ausmacht. Ich möchte vorlesen und es wird auch an die Wand projiziert sein, dass ihr mitlesen könnt. Lukas 19, die Verse 28 bis 44. Und nachdem er, das heißt Jesus, das gesagt hatte, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger und sprach, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht so zu ihm, der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben, mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt, im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Amen. Nah am Herzen Gottes. Ich weiß es nicht, was ihr für ein Bild von Jesus Christus habt. Mir gefallen normalerweise diese Darstellung von Jesus Christus nicht, wenn er immer nur lächelnd durch die Gegend zieht. Vielleicht ein toller Typ, um mal eine Teestunde mit ihm zu halten. Er würde sich bei den Keksen bedienen und ihr würdet euch austauschen, was euch gerade an dem Tag so bewegt oder in der Nacht davor. Würde Harley Davidson fahren, würde wahrscheinlich ein ständiges Grinsen auf seinem Gesicht haben. Er würde nicht mal die Fliegen runterkratzen von den Zähnen und sie nicht wegspeien, sondern er würde versuchen, sie irgendwie am Leben zu erhalten. Das ist manchmal so das Bild von Jesus. Ich habe euch gesagt, ich hätte einen Bogen um die Billy Wilder Promenade 4 gemacht, wenn ich gewusst hätte, was mit mir passieren könnte um 11.42 Uhr am 23. September 2018. Wenn mich jemand so verprügeln würde, dass keiner mich erkennen würde, ich wäre nicht gekommen. Jesus weiß, was kommt und er geht trotzdem hin. Dein Jesus ist so ein Mann oder so ein Mensch, dass er sehr wohl weiß, was mit ihm passieren wird. Und er kommt trotzdem. Er weiß sehr wohl, was ihm passieren wird. Er weiß sehr wohl, was kommen wird. Und er geht trotzdem hin. Schon davor, in Lukas 18, nimmt er die 12 zu sich, wie es da heißt, die 12 Jünger zu sich. Und sprach zu ihnen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten, am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und die Jünger verstanden nichts davon. Und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll. Und sie begriffen das Gesagte nicht. Sein gesamtes Leben lang weiß Jesus, was kommen wird. Und er geht trotzdem hin. Es ist nicht nur so, dass er es wusste, als er ungefähr vor 3 Jahren mit dem Dienst anfing. Es beginnt ja mit diesem Einzug in Jerusalem, beginnt ja quasi die letzte Woche seines Lebens vor der Kreuzigung oder die letzten 5 Tage. Es ist Palmsonntag. Am Freitag wird er ans Kreuz geschlagen werden. Es ist nicht nur so, dass er da schon weiß, was mit ihm passieren wird. Er wusste es schon lange vorher. Lukas 13, noch davor, sagt Jesus, ich muss heute und morgen und übermorgen reisen, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Er wusste sehr wohl, was kommt. Jesus ist auf einer Mission. Er ist auf einer Mission seit seiner Geburt an, von dem Tag seiner Geburt und sogar davor. In Lukas 2, dieses Bar Mitzwa, das Fest, wo ein jüdischer Junge eingeführt wird in die Gesellschaft, zum ersten Mal Tempel besuchen oder den Gottesdienst besuchen im Alter von 12, wo sie gemeinsam mit der Familie jetzt von Galiläa unten nach Jerusalem reisen, dann auf dem Weg zurück denken, Maria und Josef, Jesus ist ja wahrscheinlich mit irgendjemand anderem mit, sie machen sich keine großen Gedanken, aber dann nach einem Tag merken sie, Jesus ist gar nicht mit dabei und sie gehen zurück, drehen um. Und nach 3 Tagen oder am dritten Tag finden sie ihn im Tempel. Und sie sagen zu ihm, Jesus, wieso hast du uns so einen Schrecken eingejagt? Als 12-Jähriger sagt er zu Maria und Josef, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Ich weiß es nicht, wenn ihr an etwas denkt. Bei mir war es immer so mit der Schule. Sommerferien total toll, aber je näher der erste Schultag rankam, habe ich immer wieder diesen Druck oder dieses Unbehagen gespürt, es wird wieder anfangen. Ich weiß nicht, ob ich dem werde genügen können, was auf mich wartet. Dieses Unbehagen, das du irgendwie spürst, du kannst dich nicht mehr über das Schöne freuen, so dieses, es scheint vielleicht die Sonne oder es ist Schnee oder egal was, du kannst dich nicht an dem erfreuen, weil dich irgendwas so belastet, dass du nicht den Blick dafür hast, auf das zu schauen, was kommt und was dich erwartet. Von Anfang an war Jesus dessen bewusst, was auf ihn zukommt. Von Anfang an. Und selbst wenn er mit dem Heiligen Geist nicht so eng gelebt hätte, jetzt blöde Aussage, weil er es getan hat, hätte er in den Schriften finden können, alle Aussagen im Buch Daniel, auf den Tag genau kannst du bestimmen, wann der Messias am Kreuz angeschlagen wurde. Auf den Tag genau. Du brauchst nur das Alte Testament zu studieren, um zu wissen, was wird mit dem Messias, was wird mit dem von Gott vorhergesagten bestimmten Retter passieren. Was ist das für ein Mensch? Was ist das Herz Jesu? Was macht das Herz Gottes aus, dass er weiß, was kommt? Und er geht trotzdem hin. Und es ist nicht nur so, dass er weiß, selber weiß, was kommt, und er geht trotzdem hin. Dieses Kriegerische, dieses Kämpferische, dieses Ich stehe dazu. Es ist auch nicht so, dass es leicht für ihn gefallen wäre. Das wissen wir von der Nacht im Garten Gethsemane. Als er anfängt zu beten und er sagt, Vater, ich möchte, dass dieser Kelch mich nicht trifft. Ich möchte das nicht erleben. Es ist ja nicht so, dass Jesus gesagt hat als Weltraumtourist, ich habe die ganze Welt erschaffen. Ich habe noch nie am Kreuz, irgendwie, wie wäre das? Ich probiere das mal aus. Jesus ist doch kein Weltraumtourist, der sagt, heute habe ich nichts vor, heute sterbe ich mal am Kreuz. Er ist mit einer ganz bestimmten Mission, mit einer ganz bestimmten Aufgabe gekommen. Wenn du einen Spiegel heute hier hättest und in den Spiegel reinschauen würdest, würdest du sagen, du bist die Mission und du bist genau der Zweck und die Absicht, weshalb Jesus gekommen ist. Wegen dir. Er weiß, was kommt und er geht trotzdem hin. Dass er wusste, dass es Stress ist, dass er es vermeiden wollte, ist klar, weil er Blut geschwitzt hat. Als er dieses Gebet im Garten Gethsemane spricht und Blut schwitzt ein Lebewesen nur in einem Moment des größten Stresses und der größten Anspannung. Es war nicht so, dass er es einfach mit links hätte machen können. Aber hier ist das Herz Gottes sichtbar in Jesus, dass er weiß, was kommt und er geht trotzdem hin. Das Zweite hier ist, Jesus weiß, wer er ist und er will das alles auch wissen. Ja, er weiß, wer er ist und er will das alles auch wissen. Das ist mit dem Einzug in Jerusalem. Er zieht ein, ja, die Leute, Palmsonntag, hauen die Zweige ab von den Palmbäumen, legen Kleider auf den Boden, weil hier kommt wirklich was Besonderes. Die Leute zitieren aus dem Alten Testament, aus den Psalmen, ja, Ehre, ja, sei Gott in der Höhe und so. Das heißt, sie drückt wirklich aus, hier kommt jemand Besonderes, hier kommt ein von Gott Verheißener. Und die Pharisäer, reinkommen darfst du schon, aber psch, leise. Mach keine Aufhebens. Reinkommen darfst du, aber wehe, du machst sie auf Radau und jemand veranstaltet Krach um dich. Und da sagt Jesus diese komischen Worte. Jesus sagt, weil die Pharisäer eine anonyme Ankunft haben wollen. Jesus sagt, wenn Menschen seine Ankunft als Retter der Welt verschweigen sollten, dann würden Dinge, die tot sind, Dinge, die kein Leben in sich haben, Steine, dann müssten die schreien, weil die wissen, wer er ist. Wenn die Menschen schweigen sollten über ihn, dass er der Retter ist, dass sein Herz so ist, dass er weiß, er wird verprügelt werden, dass keiner ihn wiedererkennen wird. Und er kommt trotzdem, weil er weiß, wenn ich nicht komme, dann seid ihr tot und in alle Ewigkeit verloren. Dass er weiß, seit er kein kleines Kind ist, weiß er, was ihm geschehen wird. Und er kommt trotzdem und er sagt, und die ganze Welt muss erfahren, wer ich bin. Die ganze Welt muss erfahren, dass wenn ich nicht komme, wenn ich für euch nicht sterbe, dann seid ihr in aller Ewigkeit verloren. Jesus ist auf einer Rettungsmission. Das beste Bild, was ich eigentlich dafür habe, ist, das ist wahrscheinlich auch schon oft benutzt worden, aber ist praktisch die Titanic. Es ist ja nicht so, dass es uns allen gut geht oder wir als Menschen, irgendwie jemand fährt Mercedes, ein anderer VW, der dritte fährt ein Skoda und so weiter. Alle uns geht das gut und dann können wir uns mal entscheiden. Entweder wollen wir mit Jesus leben und unser Leben wird noch besser sein, ja, oder wir leben eben nicht mit ihm und dann ist alles egal. Jesus sagt, das ist ja nicht so. Ihr seid alle auf der Titanic. Ihr seid alle auf der Titanic. Die Titanic wird den Eisberg rammen. Es führt da kein Weg vorbei. Das wird passieren. Und Jesus sagte das, und ich sage das auch hier nicht heute Morgen, um euch einfach Angst zu machen, aber das ist einfach die Tatsache. Das wird so passieren. Seit Adam und Eva. Das ist einfach das Schicksal des normalen Menschen. Er ist verloren am Ende der Zeit. So wie es in der Bibel steht. Dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, danach kommt das Gericht, dann steht er vor Gott und Gott sagt, weshalb soll ich dich bei mir reinlassen? Worauf vertraust du? Was ist deine Hoffnung? Wieso sollten sich die Türen des Himmelreiches für dich öffnen? Und dann kommt es ganz darauf an, auf die Antwort, die du gibst.
Eine Freundin von meiner zweiten Tochter Kaya kam mal zu uns in die Wohnung und sie hatte ein Traktat bei uns in der Küche angesehen, da stand, wie viele gute Werke muss ein Mensch tun, um in das Reich der Himmel hineinzukommen. Sie war damals so 12 oder 13 Jahre alt. Sie guckt sich das Ding an und sagt, hä, wie soll man das beantworten? Ich habe gesagt, okay, ich mach's gleich kurz. Ich habe gesagt, das ist nur eine Scherzfrage. Ja, es gibt keine Antwort darauf. Aber ich habe sie gefragt, wieso bist du bei uns hier in der Wohnung? Sie hat so überlegt. Ich habe gesagt, wenn du unten an der Tür geklingelt hättest, ja, wir wohnen im dritten Obergeschoss, wenn du unten an der Tür geklingelt hättest und ich hätte den Hörer abgenommen, gefragt, hallo? Und ich hätte gefragt, wer ist da? Du hättest gesagt, Carlotta. Hätte ich gefragt, Carlotta, wer? Du bist bei mir in der Wohnung, weil du die Freundin meiner Tochter bist und weil du mit Kaya hierhin aufgekommen bist. Deshalb bist du bei mir in der Wohnung. Und das ist so mit dem Königreich Gottes. Wir sind alle auf der Titanic und die Titanic wird den Eisberg rammen und sie wird untergehen. Außer wir sagen, wir verstehen, was Jesus Christus getan hat. Dieser Mann, der wusste, was kommt und er geht trotzdem hin. Dass wir zu Jesus Christus kommen und sagen, dass du die Fähigkeit hast, mit deinem Rettungshubschrauber zu kommen und uns von der Titanic abzuholen, wenn wir sagen, ja, ich verstehe und ich weiß, dass du die Macht und die Kraft dazu hast und ich vertraue mich dir an. Das ist Glaube. Und Glaube ist nicht etwas, was nur Christen haben oder etwas nur, was religiöse Leute haben. Ihr habt auch Glauben. Dieses, wenn ich hier reinkomme, na gut, es ist das zweite oder dritte Mal, dass ich hier in der Gemeinde bin. Aber wenn ihr irgendwo reinkommt und ihr seht dieses komische Ding, ihr mit vier Beinen, einer Sitzfläche und einer Lehne hinten, sagt ihr, ding, 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 das ist ein Stuhl. Dass ihr euch auf diesen Stuhl hingesetzt habt, auch heute Morgen, zeigt, dass ihr Glauben habt und Glauben auslebt. Weil ihr gesagt habt, okay, das ist ein Ding, sieht wie ein Stuhl aus, ich glaube, er könnte mich tragen und ihr setzt euch darauf hin. Das ist Glaube in Aktion. Wenn euch jemand ein Auto leiht und ihr euch in das Auto setzt, dann glaubt ihr daran, dass wenn das Auto drei Pedale hat, dass es rechts Gas ist, in der Mitte ist Bremse und links ist Kupplung. Ihr glaubt es einfach. Wieso? Die Erfahrung lehrt euch das. Ihr vertraut darauf, aber es ist ein Glaube. Weil du könntest auch sagen, es könnte sein, dass mein Freund, der macht sowieso immer Scherz, es könnte sein, dass er die Pedale vertauscht hat. Das heißt, Glaube ist etwas, was jeder von uns im Alltag hat und im Alltag auslebt. Jesus Christus sagt, setze deinen Glauben auf mich. Wenn du verstehst, was kommt, wenn es klar ist, dass du am Ende der Zeit verloren gehst, weil du den Eisberg rammen wirst, dann bitte ich dich, dass du einen Glauben auf mich setzt, dass ich die Macht habe und die Fähigkeit habe, dich bei mir in das Reich meines Vaters hineinzuführen. Auf diesen Glauben, das bittet Jesus dich zu tun. Mein Cousin Emanuels, er hat mal zu mir gemeint, dass er mich um meinen Glauben beneidet. Und ganz unfromm habe ich ihm gesagt, totaler Schwachsinn. Ich habe keinen größeren Glauben als du. Weil was tut er? Er schnallt sich einen Rucksack auf den Rücken, einfach mit Bindfäden und ein Stück Tuch dran und schmeißt sich dann aus 2 Kilometer Höhe aus dem Flugzeug. Ich würde das gerne machen. Ich habe echt überlegt, ich würde das echt gerne mal ausprobieren, wie es ist, so im freien Fall und dann Fallschirm, dann so runterzukommen. Aber ich habe den Glauben nicht. Versteht ihr, wenn ich denke, ich habe 4 Kinder, ich bin verheiratet, ich denke, dass Gott mich hier berufen hat. Ich schmeiß mich doch nicht aus dem Flugzeug mit einem Rucksack hinten drauf geschnallt und hoffe, dass der losgeht. Oder wenn der nicht trägt, dass der Reservefallschirm, dass der zündet. Ich habe den Glauben einfach nicht. Und mein Cousin sagt zu mir, er beneidet mich um meinen Glauben zu Jesus Christus. Und er wünscht sich, er hätte einen so großen Glauben. Das ist Schwachsinn. Jeder von uns hat einen großen Glauben. Die Frage ist nur, was ist das Objekt unseres Glaubens? Wem vertrauen wir oder was vertrauen wir? Dass jeder von uns im Alltag, selbst der größte Atheist, Glauben hat, zeigt, dass wenn er zu einem Bäcker geht und ein Brötchen kauft, dass er es isst. Es könnte ja sein, dass es vergiftet ist. Aber der Glaube ist einfach ein Vertrauen in eine Sache oder in eine Person. Und Jesus sagt, ich bin der Retter der Welt. Ich bin gekommen, um euch zu retten. Wenn ich nicht komme, dann seid ihr sowas von arm dran. Ich weiß, was kommt und ich gehe trotzdem hin, weil ihr dann sonst ohne Rettung seid und ihr euch selbst nicht retten könnt. Und Jesus sagt, das ist die Botschaft, wenn diese Leute schweigen sollen, ihr wollt, dass ich anonym bin, ihr wollt, dass ich irgendwie unter den Teppich gekehrt werde. Wenn ihr das so tut oder tun würdet, dann müsste totes Zeug schreien, weil sie wissen, wer ich bin. Und die gesamte Welt muss erfahren, wer ich bin. Und wir sind ja, wir die Christen, die an Jesus Christus glauben, wir sind ja seine Hände, wir sind ja seine Füße, wir sind ja sein Mund. Wir sind die Botschafter Christi. in dieser Welt, die Menschen dazu auffordern, sich mit Gott zu versöhnen oder versöhnen zu lassen. Und wenn ihr wisst, ja, dass ich ein Lette bin, dann könnte es sein, dass ihr, wenn ihr in der Zukunft auf einen Letten stößt, dass ihr sagt, oh, ihr vergleicht es gleich automatisch mit Amadeus. Ist er so oder so? Aber irgendwie so das Bild, das ihr habt von mir, ist vielleicht das Bild, ja, das ihr dann vielleicht von Letten habt in der Zukunft. Wie wenn ich hier in Mavuno komme, Kenianer treffe, Muschai oder so, sage ich, alle Kenianer sind so. Na gut, ihr lacht, weil ihr seid, so ist es ja nicht. Aber so ist es, wenn ihr jemand begegnet und die erfahren, dass ihr Christen seid, werden sie sagen, ah, Christen sind so. Ein Botschafter bist du immer. Aber die Aufgabe der Gemeinde ist es auch gerade hier, dich zu dem besten Botschafter zu machen, den es gibt. Und wenn du den Mut nicht hast oder den Mut nicht hast, Jesus jetzt zu bezeugen, dann flehe ich dich an, dass du mit Gott oder mit Freunden hier in der Gemeinde betest und diesen Mut hast, weil Jesus sagt, wenn du schweigst, dann müssen Steine schreien. Wenn du schweigst, wie soll dann die Welt erfahren, wer ich bin? Ich hoffe nicht, dass ich euch ein schlechtes Gewissen mache oder so. Darum geht es nicht. Aber Jesus weiß, wer er ist, und er will, dass alle anderen es auch wissen, wer er ist. Und wir sind eben sein Botschaftspersonal. Wir sind eben sein Mund, seine Hände, seine Füße in dieser Welt. Dass wenn die Leute geistig blind sind, dass sie Christus selber nicht erkennen, dass sie ihn ja durch uns sehen. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn du den Mut nicht hast, und das ist ja nichts Unnormales. Ich staune immer wieder in der Bibel, wie oft sagt Gott, habe Mut. Ja, sei mutig, hab keine Angst. Durch die Bibel dringt das durch die ganze Zeit wie ein Rosenfaden. Der rote Faden ist ja was anderes, aber dringt sich durch wie dieser Faden, dass wir Menschen oftmals Angst haben. Dass wir Menschen oftmals ein Unbehagen spüren. Und die Bibel ist voll davon, dass Gott sagt, ich weiß, wie es dir geht. Und deshalb habe Mut. Daniel ist mein großer Glaubensheld. Wir sind seit ein paar Jahren jetzt Daniel in der Bibel, nicht Daniel Flechsig. Obwohl da hoffe ich, dass ich nicht da was Falsches hier sage. Aber nicht, dass ihr denkt so, wie, was, wieso er? Der Glaubensheld im Alten Testament. Als seine Feinde, die ihn wirklich drankriegen wollen, es durchsetzen können, dass der König beschließt, für 30 Tage, für einen Monat, darf keiner von irgendjemand anderem etwas erbitten, als nur von ihm. Ha. Ein Kind konnte wahrscheinlich nicht mal morgen zu meinem gekochtes Ei seine Eltern bitten. Ihr müsst euch die Dimension vorstellen damals. Es war ganz klar, Daniel, seine Nachbarn haben die Uhr nach ihm stellen können, wann er betet. Dreimal am Tag. Immer im Obergeschoss bei offenen Fenstern. Das heißt, die Leute haben zuhören können, dass er betet. Und jetzt kommt dieses neue Gesetz. Weh, wenn du als gläubiger Mann wieder zu Gott betest. Ich denke, dass ich so fromm wäre, ich hätte gebetet, aber ich wäre in den Keller gegangen, hätte die Fenster geschlossen, die Tür zu, Licht aus und irgendwo so, wo keiner mich sieht. Und Daniel, der aber ganz genau weiß, wer er ist und der ganz genau weiß, was das für ein Gott ist, der mir dient, dass er weiß, das ist der einzige Souverän. Mir wird nichts passieren, was Gott nicht zulässt. Alles, worauf ich heute treffen werde, ist durch die Hände Gottes hindurchgegangen. Auch wenn es schwierig ist. Versteht mich nicht falsch. Böses, wenn euch Böses passiert, Böses ist immer noch böse. Und Gott sagt, ich werde die Übeltäter drankriegen. Aber das, was mich trifft oder treffen wird noch heute, ist durch die Hände Gottes hindurchgegangen. Das heißt, er sagt, es wird Amadeus nicht umbringen, wenn er damit umgehen wird. Und es ist ganz klar, dass mich etwas anderes treffen wird als Ole, ja, oder Klaus oder Christian oder Conny, weil ihr anders seid als ich und ich anders bin als ihr. Das, was für euch vielleicht eine Herausforderung ist, ist keine Herausforderung für mich. mal so platt ausgedrückt, weil wir anders sind. Aber alles, worauf ihr trefft, ist durch die Hände Gottes hindurchgegangen. Und Daniel im Alten Testament ist das Vorbild dafür zu sagen, egal was passiert, egal was du für Herausforderungen hast, nichts geht an Gott vorbei. Er ist der einzige Souverän. Auf ihn kannst du dich verlassen. Und Daniel sagt, ich weiß, was gut ist, ich weiß, was richtig ist und ich werde das weiterhin tun. Egal, ob die Welt um mich herum mich anklagt, mich angreifen will. Gott, mein Gott, ist der einzige Herr. An ihm führt kein Weg vorbei und mir wird nichts passieren. Kein Haar wird bei mir gekrümmt werden, von dem der mein Herr nichts weiß. Der sogar jedes einzelne Haar auf eurem Kopf gezählt hat, wo ich sage, mich interessiert es nicht, ich liebe meine Kinder. Aber ich habe noch nie bei Lina mich hingestellt und versucht, so ihre Haare zu zählen. Die sagt, das ist Zeitverschwendung. Dass Gott das sagt, ich weiß die Anzahl eurer Haare, zeigt, dass er bis das Innerste eures Lebens an euch interessiert ist und euch liebt. Und Daniel sagt, ihm vertraue ich mein Leben an. Mir wird nichts passieren, was nicht durch die Hände Gottes hindurchgegangen ist. Deshalb, wenn du Angst hast, ein Botschafter Christi zu sein, dann bitte ich dich an, dass du die Obnun Rooted-Kurs, ja, den ihr jetzt am Montag anfangen werdet, etwas, was euch hilft, Mut zu gewinnen, Weisheit zu erlangen, ihr Kraft und Ermutigung, dass ihr das tut und dass ihr das nutzt, weil ihr Botschafter Christi seid, ob ihr es wollt oder nicht. Aber strebt danach, die Besten zu sein, ja, die es gibt. Denn wenn ihr schweigen solltet, müssen die Steine schreien. Und der letzte Punkt, das heißt, Jesus weiß, was kommt und geht trotzdem hin. Jesus weiß, wer er ist und er will das alles wissen. Letzter Punkt, Jesus weiß, was ihn erwartet. Und Jesus weiß, was uns ohne ihn erwartet. Der Spruch geht ja so, Männer weinen nicht und Indianer auf keinen Fall. Und da bin ich froh, dass Gott Jesus nicht zu einem Indianer gemacht hat, weil Jesus hier weint. Dass Jesus weint am Palmsonntag. Ich weiß, ich habe mich zurückgehalten auf dem Weg nach Gießen an die Freie Theologische Akademie. Ich habe mich zurückgehalten und ich habe nicht geweint. Meine Eltern aber erzählen mir heute noch, dass sie sich an mein Gesicht erinnern können, dort auf dem Parkplatz der FDA, als sie wieder zurück nach Hause gefahren sind. Und dass es ihnen das Herz gebrochen hat, wie ich ausgesehen habe. Wenn Jesus über sich geweint hätte, über das, was vor ihm liegt, weil er steht vor den 5 Tagen vor Karfreitag. Wenn er geweint hätte, hätte ich gesagt, ist er überhaupt kein Problem. Bist ja auch nur ein Mensch. Auch wenn er mehr als ein Mensch ist, als Sohn Gottes. Wenn er über das geweint hätte, was ihn erwartet, hätte ich gesagt, verstehe ich vollkommen. Sein bester Freund oder einer seiner besten Freunde wird ihn verraten. Alle seine anderen Freunde werden ihn verlassen. Er wird verlacht werden. Er wird angespuckt werden. Er wird geschlagen werden. Aus ihm, er wird zu Schimpf und Schande gemacht vor den Menschen, die es dort gibt. Die Juden hatten dieses Gesetz 40-1. Die Juden hatten in ihrem Gesetz festgeschrieben, dass wenn ein Mensch mehr als 40 Stockhiebe bekommt, kann er sterben. Also haben sie das Gesetz eingeführt, 40-1. Nur 39 Schläge mit dem Stock, nicht mehr. Ein Römer hat sich nicht drum geschert. Die Römer haben wahrscheinlich sogar die härteste Armee der damaligen Zeit, die haben wahrscheinlich sogar Wetten abgeschlossen, wer mit den wenigsten Schlägen die Rippen bloßlegen kann, bei dem, der gegeißelt wird. Ein römischer Soldat, wenn er mit der Peitsche, die dafür gebaut war, mit den kleinen Knochensplittern am Ende oder mit den Bleikügelchen, dass die Haut so schnell wie möglich aufgerissen wird und es Blut gibt. Und ein römischer Soldat hat mit dem Schlagen, mit der Geißelung erst aufgehört, wenn sein Arm müde wurde. Nicht vorher. Das heißt, wenn Jesus geweint hätte über das, was ihn erwartet in dieser Woche, die kommt, weil er vor der brutalsten Woche steht, die je ein Mensch haben kann. Wenn er über sich geweint hätte an dem Tag, dann hätte ich das verstanden und ich würde es heute noch immer verstehen. Wer möchte denn so etwas erleben? Und dann der Tod am Kreuz. Die Römer haben gesagt, das ist so ein brutaler Tod. Der ist dazu gedacht, Angst in anderen Menschen einzutrichtern, einzuflößen. Weil am Kreuz sind Menschen bis zu einer Woche gehangen, weil sie mit dem Tod gekämpft haben. Weil am Kreuz, wie stirbst du denn am Kreuz? Du erstickst. Du bekommst einfach keine Luft mehr. Deshalb werden ja die Arme festgenagelt oder festgebunden. Deshalb sind ja die Füße so mit einem Nagel zusammengeschlagen auf einem kleinen Podest. Damit dir, wenn deine Lunge absackt, du auf diesem Ding so dich hochdrücken kannst, die Lunge wieder hochkommt und wieder Atem ziehen kannst. Deshalb, als die Juden sagen, es kommt das große Fest, die hängen am Kreuz, dass wir das Fest kaputt machen, gehen die Soldaten hin und wollen die Beine brechen, weil mit gebrochenen Beinen kannst du dich nicht mehr aufrichten. Aber Jesus ist nicht deswegen gestorben, weil er erstickt wäre. Die Römer und Pontius Pilatus sind hier vollkommen erstaunt, dass er schon tot ist, weil es ja nicht normal ist. Der Kreuz am Tod ist dazu gedacht, dass der Mensch sich in den Tod hineinquält. Und Jesus ist schon tot, weil Gott gesagt hat, es ist Zeit für dich zu gehen. Es ist Zeit für dich zu sterben. Wenn Jesus über sich geweint hätte, über das, was ihn erwartet, den qualvollsten Tod zu sterben, den Menschen sich für andere erdacht haben, dann hätte ich das verstanden. Aber wie es da steht in Vers 41. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie. Später im Lukas-Evangelium gibt es ja nochmals die Stelle. Jesus ist so zerschlagen. Damals war es Sitte, dass der Verurteilte sein eigenes Kreuz zur Hinrichtungsstätte schleppte. Jesus ist so kaputt und so zerschlagen, dass er nicht mehr die Kraft dazu hat. Und jemand anderes tut es. Und auf dem Weg zum Kreuz sehen ihn die Frauen fangen an, über ihn zu weinen. Lukas 23. Und Jesus hat selbst nur die Kraft oder die Zeit, oder nimmt sich die Zeit zu stoppen und zu sagen, weint nicht über mich. Ich bin kein Groschenroman, den ihr einfach aufschlägt, durchlest und es rührt euch einfach zu Tränen. Weint nicht über mich. Weil das, was euch erwartet, ohne mich, wird schlimmer sein als das, was ich erlebt habe und was ich noch erleben werde. Ich weiß es nicht, wo du heute Morgen stehst, ob du an Jesus Christus glaubst, ob du dein Glauben, dein Vertrauen in Jesus Christus gesetzt hast. Aber die Wahrheit ist, dass jeder von uns ohne Jesus Christus verloren ist und dass Jesus selbst vor der brutalsten Woche, die einem Menschen passieren kann, obwohl er davor steht, dass er sagt, ich weine über dich, weil das, was dich erwartet, wenn du nicht an mich glaubst, ist schlimmer als alles, was ich durchmachen werde. Und er sagt am Ende von Vers 44, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Heimsuchung ist das Wort für Kairos oder für Gottesmoment. Weil ich an deine Tür geklopft habe und du mich nicht reingelassen hast. Weil du nicht verstanden hast, dass ich da bin. Weil du das Unbehagen gespürt hast. Du irgendwie nicht wusstest, wohin du dich wenden sollst. Aber an mich hast du dich nicht gewandt. Er sagt, Jerusalem, du wirst zerstört werden. 69 nach Christus ist dir Vespasian gegen Jerusalem vorgegangen. Dann wurde er zum Kaiser gekrönt, also zurück nach Rom. Sein Sohn Titus hat übernommen. Und 70 nach Christus wurde Jerusalem komplett dem Erdboden gleichgemacht. Das, was Jesus dort sagt in den Versen 42 bis 44, ist tatsächlich so passiert. Aber Jesus weint über dich, wenn du sterben solltest, ohne dein Leben, ohne dein Vertrauen in Jesus Christus in ihn zu setzen, dass er die Macht hat, dich in das Reich seines Vaters hineinzuführen. Nah am Herzen Gottes. Jesus weiß, was kommt und er geht trotzdem hin. Jesus weiß, wer er ist und er will, dass alle anderen es auch wissen. Und Jesus weiß, was ihn erwartet. Er weiß aber auch, was dich erwartet, wenn du dich nicht zu Jesus bekehrst und dein Glauben in Jesus Christus setzt. Und wie das geht, nach dem Gottesdienst kannst du gerne zu mir kommen, du kannst aber auch gerne mit Christian oder mit Ole oder wen du auch sonst hier in der Gemeinde kennst, Klaus, mit ihnen reden, wenn du diesen Schritt, aber schiebe diesen Schritt nicht auf. Wenn du merkst, dass Gott an dein Herz klopft und auch dieses Unbehagen oder was auch immer es in deinem Herzen ist, was du spüren magst, aber dass du ja dazu sagst, weil Jesus sagt, ich weine über dich, Jerusalem, weil du die Zeit, diesen Moment nicht erkannt hast, an dem du dich zu mir hättest wenden sollen. Und guck mal, was jetzt kommt. Und Jesus weint und er ist ja nicht so dieser ganz berühmte Bibelvers, denn Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit keiner, der in ihn glaubt, verloren geht, sondern das ewige Leben erlangt. Das ist Johannes 3,16, der berühmte Vers, aber mir gefällt eigentlich der Vers danach noch besser, Johannes 3,17, denn Gott hat sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie durch ihn zu verurteilen oder zu richten, sondern sie durch ihn zu retten. Das ist deshalb, ich hoffe, es ist keine Schreckensbotschaft heute Morgen. Die Realität ist brutal. Nur deshalb ist der Jesus gekommen. Die gute Nachricht ist nur gut auf dem Hintergrund einer schlechten Nachricht. Und die schlechte Nachricht ist, dass Gott sagt, die Titanic wird den Eisberg rammen. Aber hast du genug Glauben, dein Leben in meine Hände zu legen und zu vertrauen, dass wenn du an Jesus Christus glaubst, an meinen Sohn, dass du dann errettet wirst? Das ist die gute Nachricht und du kannst es erlangen. Wenn du das tust, wenn du zu Jesus beten sollst und sagen sollst, ich weiß, was passieren wird und ich bitte dich, dass du mich rettest, dann wird er dir das Geschenk des neuen Lebens geben. Wer immer an Jesus Christus glaubt, ja, der wird zu seinem Kind gemacht werden. Und das ist die gute Nachricht. Du musst nicht verloren gehen. Es muss nicht so sein, dass Jesus, wenn er dich anschaut, dass er über dich weint, sondern dass er dich aufnimmt in sein Himmelreich als eins seiner Kinder. Und das ist möglich. Wenn du nicht weißt, wie das geht, dann rede mit denen, die du kennst, die wirklich Christen sind. Oder komm nach dem Gottesdienst auf mich zu, weil es ist möglich. Jesus weiß, was kommt und er geht trotzdem hin. Das ist sein Herz. Er weiß, wer er ist und er will, dass alle anderen es auch wissen. Das ist sein Herz. Und er weiß, was ihn erwartet, aber das, was ihn erwartet, ist weniger schlimm als das, was dich erwartet, wenn du ihn nicht kennst. Und so ist es sein Herz, zu kommen und sein Leben zu geben als Lösegeld, gerade auch für dich. Amen.